In unseren bisherigen Leader Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein.
Wo ich mit meinem Toolset, das ich mir über viele Jahre angeeignet habe, wo ich so super erfolgreich bin, dann komme ich plötzlich in eine Situation, wo alle diese Tools, die ich habe, nicht mehr wirken. Okay. Und jetzt wird es schwierig. Und jetzt, durch dieses Nichtwissen, wie ich diese Situation lösen kann, wie ich mit diesem schwierigen Menschen umgehen kann, dass ich plötzlich merke, dass mir eine Kompetenz fehlt. Dadurch entsteht Angst. Angst führt zur Emotion und die Emotion zerstört die Verhandlung.
Wenn ich jetzt aus der Perspektive der Verhandlungsparteien das einschätze, dann sehe ich ja meistens Machtverhältnisse. Und Sie sagen ja, eine Verhandlung ist unter anderem Klärung der Machtverhältnisse, ansonsten wäre das eine Diskussion, wenn ich mich nicht irre.
Sehr gut.
Ja, und wie geht man damit um, wenn die Machtverhältnisse unterschiedlich gelagert sind? Ich nehme ein paar Beispiele in Deutschland. Wenn Sie Automobilzulieferer sind oder Lebensmittelhersteller, dann sind Sie meistens mit 4, 5 Playern unterwegs, die auf der anderen Seite einkaufen und 80-85% des Marktes ausmachen. Da sind die Machtverhältnisse per se unterschiedlich. Hat man da eine Chance zu verhandeln?
Da stimme ich Ihnen gar nicht zu, weil die Verhandlung ja auf einer subjektiven Einschätzung der Macht beruht. Also die Frage ist ja nicht, wie Macht objektiv verteilt ist, sondern wie Macht subjektiv wahrgenommen wird. Und es gibt Verhandlungen, wo sich Menschen überschätzen, also die eigene Machtposition überschätzen, die glauben, sie könnten sich gegen den anderen durchsetzen, weil sie die Sanktionsmöglichkeiten besitzen.
Genau.
Und es gibt Verhandlungen, wo die Leute sich unterschätzen, also so denken, ich habe zu wenig Sanktionsmöglichkeiten, die gegnerische Seite ist mächtiger, ich fühle mich ohne Macht, gibt es ja das schöne Wort, der Ohnmacht. Ja. Bei schwierigen Verhandlungen unterschätzen alle Menschen die Verhandlungsposition.
Auch die, die darauf geschult sind, zu sagen, ich bin bei dir 50% des Umsatzes, ich springe jetzt ab und dann ist es vorbei?
Ja gut, wenn jemand droht, ja, dann zeigt er ja die Abhängigkeit. Dann zeigt er ja die Machtlosigkeit.
Wenn er droht?
Ja, klar.
Können Sie das bitte erklären?
In welcher Verhandlungssituation sprechen Sie selbst denn eine Drohung aus? Wenn Sie in einer super guten Verhandlungsposition sind oder wenn Sie nicht mehr weiter wissen?
Aus der Perspektive des Druckes würde ich sagen, wenn ich Druck aufbauen möchte. Noch mehr.
Genau, wenn Sie Druck aufbauen möchten, ist ein taktisches Element der Verhandlung.
Ja.
In schwierigen Verhandlungen wird die Drohung aus emotionaler Sicht ausgesprochen. So, dann liste ich sie aus. Dann beenden wir die Zusammenarbeit. Und durch die Drohung zeigt der Partner ja, dass er abhängig ist. Weil wenn er den anderen Partner nicht brauchen würde, dann müsste er auch nicht drohen. Also dann könnte er auch das, was er fordert, ich sage es mal, ich bin jetzt...
Ohne Verhandlung beenden.
Ganz genau. Dann schreibe ich halt eine E-Mail. Ja. Oder ich gehe zum Partner B, C, D, die vielleicht aus meiner Sicht das gleiche Produkt bieten. Und deshalb, die Drohung ist ein ganz klarer Beweis, dass jemand Hilfe braucht.
Da hat sich schon das Gespräch gelohnt. Das ist doch was sehr, sehr Gutes. Ich habe von Ihnen, glaube ich, aufgeschnappt, wo Sie sagten, in dem Moment, wo jemand zu einem Verhandlungstisch eingeladen ist, hat er Macht und darf eigentlich selbstbewusst an den Tisch gehen.
Genau, muss selbstbewusst, weil der Beginn der Verhandlung ein Zeichen ist, dass ich mein Gegenüber brauche. Achtung, ich weiß noch nicht, was ich brauche. Also es kann sein, dass ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt Einkaufsleiter und Sie sind mein Key Account Manager und es kann sein, dass ich Sie brauche, weil ich Ihr Produkt brauche. Ja. Es kann aber auch sein, dass ich ein Nein von Ihnen brauche, weil ich einen anderen Supplier durchsetzen möchte, intern. Aber für die interne Durchsetzung...
Brauche ich die Unterschrift, dass ich das gemacht habe.
Genau. Das heißt, das Ziel der Verhandlung kann auch die Nichteinigung sein. Genau. Aber auch da habe ich ein Ziel. Also auch da muss ich verhandeln.
Wenn ich jetzt aber so eine Verhandlung durchspiele, ein kleiner Automobilzulieferer versus ein mächtiger OEM... Sie sagen ja, auf einer Seite muss man perfekt vorbereitet sein, auf der anderen Seite darf man nicht zu gut vorbereitet sein, weil man in eine sogenannte Vorverhandlung reingeht. Wie findet man die richtige Balance?
Also einmal teile ich schon mal nicht die Einschätzung, dass der...
Sie sind ein perfekter Gesprächspartner, ja?
Dass der OEM, also der Automobilhersteller, dass der immer mächtiger ist, weil wir gerade gesehen haben, jetzt gerade mit Corona, mit Supply Chain, die abbrechen, mit Chips, die es nicht mehr gibt, wo plötzlich ein Tier 2, Tier 3 Supplier plötzlich die höchste Machtposition hat. Ja. Weil selbst wenn ich ein Auto baue, aber wenn ich halt, ich sage es mal, ein sicherheitsrelevantes Teil nicht bekomme und wenn es nur ein Chip ist für einen Euro, kann ich, dann stehen die Werke. Also
das war für OEMs übrigens eine neue Erfahrung. Sie waren ja nur vom 5% des Lieferantenportfolios bei den Chipherstellern, das heißt niemand, und plötzlich mussten sie betteln. Das war auch was Neues.
Ja, und vor allem hatten sie etwas versäumt. Die hatten eine gute Beziehung zum Tier-1-Supplier, also Bosch, Conti, ZF, die Großen, aber keine Beziehung zum Tier 2, also zum
Lieferanten. Die den zuliefern.
Genau. Und dann ist die Lieferkette abgerissen, also zwischen Tier 1 und Tier 2. Und dann stand der OEM mit dem Bandstillstand und hatte keine Möglichkeit mehr einzuwirken. Also deshalb, was wir gelernt haben, also wir betreuen viele OEMs, wir betreuen aber auch Zulieferer in der Automobilindustrie. Aus unserer Sicht gibt es keine Machtverschiebung, sondern beide brauchen den anderen. Und selbst wenn der klein ist, vielleicht ein kleiner, in der Schweiz sagt man KMU, also so ein mittelständisches Unternehmen, der hat ja auch ein Produkt, das ich in mein Auto brauche. Würde ich das Produkt zur gleichen Qualität, gleichen Service, also wirklich zur gleichen Qualität von einem anderen Lieferanten bekommen, dann würde ich nicht verhandeln. Dann würde ich 2 E-Mails schreiben oder noch viel besser, ich würde in eine Online-Auktion gehen, wenn ich wirklich vergleichen könnte. Und also die Online-Auktion kann ja ein Hinweis sein, dass Produkte vergleichbar sind. Genau, so eine sogenannte Commodity-Verhandlung. Genau. Wobei ich das auch nicht mehr glaube. Also wir merken halt, dass man versucht, aus Einkaufsseite natürlich Lieferanten irgendwo gleich zu machen im Sinne von Produkt und Service. Und dennoch gibt es immer irgendetwas, was man nicht bewerten kann. Also was man nicht in eine Excel-Tabelle eintragen kann.
Okay, das stimmt optimistisch, aber dann aus der Perspektive eines mächtigen kleinen Zulieferers. Okay. Wie bereitet man sich professionell auf so eine Verhandlung vor? Und welche Fehler sollte man dabei vermeiden? Sie nennen das in Ihrem Buch teure Fehler.
Ganz genau. Es sind 2 Bereiche, die Sie ansprechen. Das eine ist die Verhandlung, als Vorbereitung, die ich machen muss als Verhandlungspartner. Also ich für mich, für mein Unternehmen muss definieren, wo will ich hin, also was wäre ein Ziel und was ist die Schmerzgrenze. Also ich bleibe im Zuliefererbereich. Ich sage, ich brauche eine Preiserhöhung von 10%. Das wäre super, das wäre mein Maximumziel. Aber ich brauche mindestens 3, ansonsten stelle ich die Lieferung ein. Das wäre die sogenannte Schmerzgrenze oder auch Walkaway. Genau, Walkaway. Was ich nicht machen darf, ich darf nicht überlegen, was für die Gegenseite möglich wäre. Das ist mit sich selbst verhandeln.
Das ist Vorverhandlung.
Ganz keine Vorverhandlung. Also ich bereite mich vor, sage 10% wäre ganz gut. Aber also bei dem Kunden dürfen wir es nicht verhandeln, weil ich kenne den schon und der hat selbst gerade ein Problem. Also ich begebe mich in die Welt des anderen und mache eine Annahme, genau. Ich mache eine Annahme und die Annahme beruht ja logischerweise auf meiner Denke und nicht auf der Denke des Gegenübers.
Das ist da, wo die Empathie eigentlich hinderlich ist.
Super negativ ist, ja. Weil ich plötzlich versuche, mich in die Schuhe meines Gegenübers reinzudenken da.
Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Shownotes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.